Ja, jetzt habe ich Cornelia Ernst im Gespräch. Im Europäischen Parlament sitzt sie auch im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für die Fraktion The Left. Es geht um das neue Migrations- und Asylpaket, auf Englisch auch den New Pact on Migration and Asylum, der nicht mehr ganz neu ist. Er wurde, glaube ich, schon im September 2020 vorgestellt und soll dann fortlaufend angepasst werden. Was ist zu halten von diesem Paket nach einem Jahr?
Ja, es wurde ja ganz groß angekündigt als das neue Asylpaket und wir haben gelernt aus den letzten Jahren und das Dublin-Verfahren ist gescheitert. Wir brauchen einen neuen Ansatz. Ja, wenn man nur reinguckt, kriegt man eine ganz lange Nase, die sich dann praktisch durch die alten Vorschläge hindurchziehen muss. Es ist tatsächlich so, dass dieses Paket ja eher ein Paket der Abschreckung darstellt. Ja, so von Solidarität ganz viel gesprochen, wobei einem schlecht werden kann, weil eine Abkehr von den bisherigen Verfahren, dass also die Mitgliedstaaten an den Außengrenzen zuständig sind für die Registrierung, für die Bearbeitung von Asylanträgen, diese Abkehr von Dublin ist nicht erfolgt. Und insofern ist das ein Fehlschlag, das kann man klar sagen. Grenzen soll es Schnellverfahren geben beispielsweise, die veranlassen mehr oder weniger die Leute abzuschieben, so schnell wie möglich. Und man muss mit massenhaften Inhaftierungen rechnen, wenn man ein solches Schnellverfahren durchführt und kaum die Möglichkeit, gewissermaßen Rechte einzuklagen als Asylsuchender. Also das ist dann ganz schwierig.
Dieser Pakt soll ja demnächst angepasst werden. Was ist da noch geplant jetzt da an Änderungen und sind das Änderungen zum Guten?
Nun ja, das ist ganz normal. Also es würde die Bundesregierung einen Gesetzentwurf auf den Tisch legen und nun wird an dem gearbeitet. Also ich gehe natürlich davon aus, dass es Veränderungen hier geben wird. Das ist das Allermindeste und das muss es auch geben. Und das ist praktisch so, dass jetzt in den Ausschüssen daran gearbeitet wird und die Fraktionen sich verständigen. Wir müssen Änderungsanträge jetzt machen und wir sind dabei, uns auch zusammenzufinden zu ähnlichen Politikansätzen beispielsweise, weil dieser Paketentwurf noch nicht mal eine Verpflichtung beinhaltet zur Aufnahme von Geflüchteten. Und das ist ja schon dann ein ganz, ganz schwaches Stück.
Ja, es gibt ja jetzt diesen Anlass des Gesprächs, ein breites Bündnis von zivilgesellschaftlichen Organisationen, wozu eben die Fraktion The Left gehört, aber auch Institutionen wie Pro Asyl oder die evangelischen Kirchen. Die haben Freitag, also am 8. Oktober, jetzt eine Anhörung zur Theorie und Praxis, also auch und zu den Perspektiven besonders schutzbedürftiger Personen zum Beispiel online abhalten wollen. Was für eine alternative, menschenfreundlichere Variante eines Pakets schwebt euch denn davor? Oder habt ihr eine Idee, was für Änderungen man da noch einbringen könnte?
Ja, nicht nur noch, sondern unbedingt einbringen. Das ist ganz wichtig und sich mit anderen Fraktionen zusammen rotten im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich sag mal so, im Grunde genommen ist der gesamte Vorschlag einer, den man in die Tonne kloppen müsste. Das wird zunächst einmal schwierig, aber das, was wir einfordern als allererstes, ist, dass alle Mitgliedstaaten bitteschön sich an der Beteiligung, an der Aufnahme von Geflüchteten beteiligen. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass also nicht einzelne Mitgliedstaaten wie Polen und Ungarn sagen, wir wollen überhaupt niemanden aufnehmen und das ist einfach mal gut so. Das, denke ich, geht nicht. Es muss in jedem Mitgliedstaat auch investiert werden in humane Asylsysteme. Da kann die EU gerne helfen. Alles gut, das kann man machen. Wir brauchen sichere Wege nach Europa. Das verlangen wir. Ich erinnere an den Krieg in Jugoslawien, als damals die vielen Züge aus Jugoslawien in Deutschland ankamen und Bürgerkriegsflüchtlinge hierher brachten, die sich dann erholen konnten. Es muss also solche sicheren Wege geben, auch für die verschiedenen Geflüchteten. Da gehören humanitäre Visa dazu beispielsweise. Da gehört auch dazu, dass man aufhört, die zivilgesellschaftlichen Helferinnen und Helfer an den Grenzen zu verpönen und zu kriminalisieren oder wie Sea-Watch und andere gewissermaßen zu Staatsverbrechern zu erklären, die nirgendwo anlegen können vor Ort. Also solche Dinge gehören dazu. Wir brauchen einen unabhängigen Überwachungsmechanismus an den Außengrenzen, damit die Menschenrechte überwacht werden. Denn was momentan passiert, ist faktisch ein Außerkraftsetzen von Menschenrechten an den Außengrenzen. Und das ist natürlich katastrophal, vor allem für Frauen und Kinder. Wir brauchen eine Regelung zur Aufnahme von Geflüchteten. So. Und dazu gehört der Verteilungsmechanismus dazu, je nach Stärke und Kraft, logischerweise, der einzelnen Mitgliedstaaten. Und man muss Belange von Geflüchteten berücksichtigen, ja. Also es macht überhaupt keinen Sinn, nach Ostsachsen viele französischsprachige Geflüchtete zu schicken. Also das erscheint mir sehr schwierig zu sein. Und außerhalb jeder Sinnhaftigkeit, es sei denn, es sind da Familienmitglieder. Ja? Also man muss bestimmte Belange von Geflüchteten auch berücksichtigen, wenn das Ganze auch gelingen soll. Das haben wir schon mal gemacht. Solche Vorschläge, die sind nicht neu. Und für die werden wir natürlich kämpfen, ganz klar.
Wie sind da die Kräfteverhältnisse eigentlich im EU-Parlament? Also wie realistisch ist eine Verbesserung der Rechte von Geflüchteten oder die Chance, in diesen neuen Pakt nochmal Änderungen reinzubekommen angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament? Oder kann man dann vielleicht auch rechtlich irgendwie intervenieren, wenn momentane Praxis quasi gegen irgendwelche Rechte verstößt?
Also nochmal, es ist wirklich ein Entwurf, der auf dem Tisch liegt. Der wird sich 100% wird der sich verändern in die eine oder andere Richtung. Das ist erstmal klar. Ja, also da ist nichts fest. Das ist logisch. Das ist ein Entwurf, an dem wir arbeiten. Deswegen versuchen wir natürlich zu schauen, welche Fraktionen haben genauso große Bedenken wie wir. Also die Grünen beispielsweise, aber auch Sozialisten und Sozialdemokraten, denke ich, haben in vielen Fragen ganz ähnliche Probleme. Die Frage ist natürlich, wie jetzt die Liberalen sich aufstellen, die eigentlich in den letzten Jahren auch immer an der Stelle bei unserer Seite waren, auf unserer Seite waren. Das ist jetzt die Frage. Wir müssen also selber erstmal gucken, wie stellen sich die Einzelnen auf, viele Gespräche auch untereinander führen. Und wir müssen vor allem auch die Abgeordneten aus den Mitgliedstaaten ansprechen, ja, die in besonderer Weise betroffen sind. Die Griechen, die Italiener, die Spanier, die Malteser. Das sind alles die, die praktisch die wunderschönen Arbeiten an den EU-Außengrenzen zu tun haben, für alle anderen Mitgliedstaaten. Und denen kann man erklären, liebe Leute, das ist keine Solidarität gegenüber euren Mitgliedstaaten. Dagegen müsst ihr sein. Und insofern denke ich, ist hier noch nicht jede Messe gesungen. Wir versuchen also wirklich möglichst viel zu verhindern, was da drin steht. Und der Plan B ist, das ganze Ding wird gekippt. Also ich meine, wäre nicht das erste Mal, dass ganze Gesetzentwürfe und Vorschläge von der Kommission überhaupt keinen Anklang finden, entweder beim Parlament oder auch beim Rat. Der Rat hat schon vieles gekippt, ja, warum sollte das Parlament nicht können?
Bislang wurde auch vieles bei den einzelnen Mitgliedstaaten belassen im Umgang eben mit Asyl und Migration. Das ist vielleicht ja auch ein Problem gewesen, weil das so verlagert hat, die Probleme. Man hat dann auch gesehen, die Staaten am Rand der EU haben halt doch auch gewisse Probleme, wo dann die EU nicht so sehr hilft. Und da sollen auch einige neue Institutionen installiert werden, zum Beispiel eine europäische Asylagentur, die es bis jetzt unter anderem Namen vielleicht auch schon gab, als europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen. Aber eine zentrale Frage, nämlich die nach einer besseren und schnelleren Verteilung von Geflüchteten, das scheint mir weiter unbearbeitet zu bleiben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das die Probleme da immer so verlagert werden oder so und dass es dafür eigentlich keine richtige Lösung gibt, solange diese Verteilung nicht so richtig klappt. Ist da eine Änderung irgendwie absehbar?
Also diese Asylunterstützungsagentur oder Büro, egal wie man das nennt, gab es immer schon, hat einen anderen Namen jetzt, EASO. Das ist also die Agentur, die dann in den Einrichtungen tatsächlich auch beiträgt, die Gespräche zu führen und die Interviews durchzuführen und vieles andere mehr. Da sind wir auch immer sehr skeptisch gewesen, wie die Ausrichtung dieser Agentur ist. Wir haben auch große Sorge, dass beispielsweise die Vernetzung mit Europol und anderen Datenbanken in Größenordnung erfolgt, um tatsächlich auch die Kriminalisierung von Geflüchteten nachzuweisen. Also ist alles sehr, sehr schwierig. Hauptproblem ist, dass die Mitgliedstaaten eigentlich null Interesse haben, hier eine wirkliche, gedeihliche Lösung zu finden, um das Recht auf Asyl, was ein individuelles Recht ist, tatsächlich aufrechtzuerhalten und zu gewähren. Das passiert nicht. Es gibt große Widerstände, nicht nur von einzelnen Mitgliedstaaten. Im Grunde genommen hat auch Deutschland, haben auch Deutschland und Frankreich wenig dazu beigetragen, Lösungen zu finden. Schon gar nicht einen Verteilungsmechanismus umzusetzen. Der Vorschlag, wie gesagt, existiert nicht einmal. Insofern sehen wir wirklich ein großes Auseinanderdividieren hier, ein großes egoistisches Spiel, was passiert. Und mein Wunsch wäre sehr viel mehr, dass an der Stelle europäisch geantwortet wird mit einer Stimme und damit auch Geflüchtete es leichter haben, sich einzufinden in Europa, auch nicht überall andere Regelungen vorfinden. Aber dafür wird viel zu wenig getan. Das kritisieren wir außerordentlich.
Wird da personell aufgestockt eigentlich jetzt da? Also das wäre vielleicht so ein erster Schritt, aber der muss ja nicht unbedingt zu einer Verbesserung führen, sondern kann auch eine Verschlechterung bedeuten.
Also zum Beispiel hätten wir da die Aufstockung bei Frontex von 1.500 auf 10.000, um die Abschiebungen besser hinzukriegen, ja, oder sagen wir mal so, besser zu überwachen und bei Menschenrechtsverletzungen nicht zu machen. Entschuldigung, wenn ich so zynisch hier antworte, aber das sind die einzigen relevanten Aufstockungen, die ich kenne. Und ansonsten weiß ich, dass in den Mitgliedstaaten die ganzen Versprechungen, die die Kommission abgegeben hat, selten oder auch nie tatsächlich realisiert wurden und entsprechende Unterstützung den Mitgliedstaaten gewährt wurde bei der Registrierung, bei den Asylverfahren und. Das ist alles immer nur Gerede. Und insofern, sobald jemand Aufstockung sagt und es geht um Asyl, bin ich sehr skeptisch, weil ich es A nicht glaube und weil ich B glaube, dass dann immer nur abschiebende Behörden beziehungsweise solche Behörden wie die Frontex-Agentur davon profitieren.
Eine Aufstockung könnte ja theoretisch auch was bringen, wenn die Situation auf dem Mittelmeer besser unter Kontrolle wäre oder so Pushbacks oder so damit verhindert werden könnten, aber das ist wahrscheinlich eine Illusion.
Ja, man kann ja auf jeden Fall, haben wir gefordert in den letzten Jahren, dass es tatsächlich ein Instrument gibt, wenn man so will, zum Aufgreifen in positiver Weise der Geflüchteten, dass man also Seenotrettung tatsächlich unter europäischer Flagge durchführt und nicht verhindert, wie das jetzt der Fall ist. Und das wäre sinnvoll. Unser Vorschlag war, die Mittel von Frontex, die für nichts gut sind. Wir brauchen auch Frontex nicht zur Grenzsicherung. Das ist völlig unsinnig. Grenzsicherung ist nationale Aufgabe. Also diese Gelder, diese Milliarden sollte man tatsächlich in die Seenotrettung stecken und in die Etablierung von Welcome-Centern an den EU-Außengrenzen. Das würde Sinn machen, wenn für Aufklärung gesorgt würde, wenn Geflüchtete in Europa ankommen und einfach wissen, was auf sie zukommt und nicht tatsächlich herumstochern und dann die Dinge auch im behördlichen Bereich wirklich erschwert werden.
Jetzt gab es vor kurzem ja eine politische Krise, nämlich die in Afghanistan, die medial dann auch sehr stark beleuchtet wurde. Ja. Wie ernst kann man diese Betroffenheit, die da auch zu verspüren war in Politik und in Medien, angesichts dieser Krise für glaubwürdig befinden? Und wie hat die EU eigentlich als Ganzes auf diese Krise reagiert oder wie will sie in Zukunft darauf reagieren, auf Krisen dieser Art?
Gestern hat uns die Migrationskommissarin kontaktiert als Koordinatorin im Innenausschuss, im sogenannten Liebeausschuss, und hat darüber berichtet, dass sie mit den USA, mit UN, mit Mitgliedstaaten in Kontakt ist, um Menschen aus Afghanistan tatsächlich retten und aufnehmen zu können. Es fehlt insgesamt daran, nicht nur am Willen vieler Mitgliedstaaten, die einfach nur Wortbekenntnisse abgeben, sondern es fehlt auch daran, dass es einen koordinierenden Mechanismus gibt, einen europäischen Mechanismus, der sagt, nach den Regeln passiert das. Es macht jeder Mitgliedstaat irgendwas und es ist unglaublich bürokratisch, blickt keiner durch. Und es gibt ein gutes Beispiel, das in dem Fall Frankreich, die also erleichterte und vereinfachte Verfahren errichtet haben für Afghanen, die in den letzten Tagen und Wochen nach Frankreich gekommen sind. Also das könnte man sich angucken, so ein Beispiel könnte man nutzen. Das passiert aber nicht. Es wird versucht, jetzt noch gewissermaßen Unterstützung zu gewähren in Form des Resettlements, also Aufnahmeprogramm, Mitgliedstaaten zu ermuntern, mehr Menschen aufzunehmen. Wir haben gestern die Zahl von 22.000 erfahren, die bisher in den europäischen Mitgliedstaaten aufgenommen wurden. Das sind aber nicht nur Afghanen, sondern das sind auch Deutsche und andere Staatsbürger, die also im Zuge dieses Abgangs in Afghanistan in die Länder geflossen sind. Also es ist eine geringe Zahl und unglaublich peinlich für die Mitgliedstaaten, die hier vollständig versagen.
Damit da nicht auch in Zukunft versagt wird, ist es nötig, vielleicht auch ExpertInnen anzuhören. Und da können wir auf den Freitag nochmal verweisen. Vielleicht können wir da nochmal die genaue Uhrzeit und den Online-Zugang für diese internationale Anhörung zum Europäischen Migrationspakt auch durchsagen.
Ja, vielleicht nochmal die eine Bemerkung. Wir machen wirklich eine Anhörung zu jedem Entwicklungsabschnitt im Parlament, der sich um diesen Migrationspakt rankt. Also wenn wir die Änderungsanträge vor auf dem Tisch haben und so weiter. Wir beziehen also vom ersten Tag an die NGOs. Alles, was relevant ist in Deutschland, einschließlich der Kirchen und anderer Stakeholder, hier mit ein. Und dazu führen wir jetzt am Freitag eine Fachanhörung durch zum Migrationspakt, wo wir die Änderungsanträge auch besprechen. Von 11 bis 14 Uhr findet das statt. Und es ist eine Zoom-Konferenz und die Meeting-ID verwendet 809-6567-3748.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch bei Cornelia Ernst von der Fraktion The Left im Europäischen Parlament. Oder hast du noch abschließende Worte, Dinge, die wir jetzt noch vergessen haben, zu sagen?
Ja, ich wünsche mir viel Widerstand in den Mitgliedstaaten. Es wäre ja schon hübsch, wenn das bei uns anfangen würde und sich endlich mal die Leute aufregen würden, dass wir nach zwei Weltkriegen, an denen Deutschland ja wohl beteiligt war, nicht nur beteiligt war, sondern auch führend beteiligt war, das Recht auf Asyl jetzt wieder in Frage stellen. Wir möchten es erhalten. Es muss individuelles Recht sein. Und wenn wir das nicht zustande kriegen, hier tatsächlich einen Schritt nach vorn zu tun und dieses Recht zu bewahren, dann, glaube ich, haben wir einen zivilisatorischen Rückschritt erfahren. Und das wollen wir verhindern mit allen Kräften, die so denken wie wir.